Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Puh, der derzeitige Platz 4 heißt DFB-Pokalqualifikant. Na immerhin, die gebackenen Brötchen werden kleiner, aber es ist noch nicht alles verloren. 7 Spiele kommen noch, dabei 5-mal gegen Truppen, für die es um nichts mehr geht. Einzig Regensburg nach oben und Duisburg am letzten Spieltag nach unten stehen in der Pflicht. In den anderen 5 Spielen haben die Gegner nur noch Ambitionen im Bereich Schönspielen und sich für die kommende Saison als Spieler zu empfehlen, vielleicht aber auch Dynamo in die Fußballsuppe zu spucken. Macht es das für Dynamo leichter? Nö. Aber was würde es denn leichter machen? Markus Anfang hat mit dem, was er sagt, oft recht. Den Finger in die Wunde zu legen reicht allerdings nicht, wenn die Wunde danach weiter bestehen bleibt. Das ewige Monieren der fehlenden Chancenverwertung hat das Problem nicht behoben. Die eigene Überlegenheit allein gewinnt kein Spiel. Wir wissen auch nicht, wo die Reise hingeht. Doch der Weg vom souveränen Tabellenführer im Dezember 2023 zum Verfolger des Spitzentrios im Frühjahr 2024 liegt gerade hinter uns. Das war kein schöner Weg. Und wenn die aufgeflammte Trainerdiskussion beruhigt werden soll, müssten dann mal ein paar Tore und noch besser Siege her. Wir fragen uns, ob es irgendwo im tiefen Westen der BRD eine Stadtrampe gibt, wo sich Durchmärsche aus Liga 4 in die zweite Liga buchen lassen. Währenddessen hat der DFB nun begonnen, seine chronische Geldklammheit damit auszugleichen, dass er sich nun die Proteste gegen ihn bezahlen lässt. Schon oft hat man ja über die Argumentation der Verbände und die seltsamen Eskapaden der Sputtgerichtsbarkeit mit all ihren Besonderheiten gestaunt, aber hier werden ganz neue Höhen erklommen. Zuerst will die DFL den Fußball kaputt machen. Das machen diejenigen, die den einen sehr großen Teil ausmachen, die Fans nicht mit und protestieren und dürfen dafür jetzt bezahlen. Das ist, als ob einem jemand gegen das Schienbein tritt, den man dann kurz gegen die Schulter schubbt, der aber dann den Schadensersatz bekommt und man selbst blöde klotzt. Um Geld zu sparen, wird nun aber der berüchtigte Kölner Keller nach Frankfurt umziehen. In knapp einer Woche wird unsere Sportgemeinschaft in 71 Jahre. Nach den ausdauernden Feiern im letzten Jahr wird es ein bisschen ruhiger zugehen, aber es sind ein paar gute Veranstaltungen geplant. Themenwechsel. Mitte März wurde öffentlich, dass im viel beachteten Verfahren gegen 3 Sozialarbeiter des Fanprojektes Karlsruhe Strafen verhängt wurden, weil sie ihre Schweigepflicht nicht brechen wollten. Das Ganze ist eine Riesensauerei, da hat sich die Staatsanwaltschaft Karlsruhe nicht zum ersten Mal mit sehr wenig Ruhm bekleckert. Es ist auch ein bisschen kompliziert, deshalb haben wir uns das Ganze von Ronald Beetsch vom Fanprojekt Dresden erklären lassen. Ihr hört die 180. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sputtfrei. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am nächsten Dienstag, dem 9. April, lädt Dynamo mal wieder ins Kino ein. Diesmal aber nicht, um vergangene Niederlagen zu betrauern und Erfolge zu beklatschen, sondern den doch recht neuen Film Wochenendrebellen zu zeigen. Wochenendrebellen war zunächst ein Blog, den ein Vater mit seinem autistischen Sohn gestaltete. Dieser hatte das Projekt gestartet, sich einen Fußballverein seines Herzens zu suchen, bestand aber darauf vorher, jeweils ein Spiel aller Vereine zu sehen, weil er das sonst ja nicht entscheiden könne. Im Laufe der Jahre erschienen dann auch 2 Bücher und nun eben der Film, der sehr gute Kritiken erhalten hat. Neben dem Film wird es auch ein Podium geben, auf dem verschiedene Akteure unserer SGD sitzen, die über verschiedene Formen, Möglichkeiten und Angebote der Inklusion sprechen werden. Einlass ist 19 Uhr. Wir sehen uns im Zentralkino im Kraftwerk Mitte. Nächsten Freitag, am 12. April, gibt es die mittlerweile 9. Auflage des etablierten und beliebten Skat-Turniers der Fangemeinschaft Dynamo. Es ist auf jeden Fall ratsam, sich vorher anzumelden, denn der große VIP-Bereich im Stadion ist doch immer recht schnell gefüllt. Außerdem spart man bei der Startgebühr, die bei Vorauszahlung 8 Euro, bei Barzahlung vor Ort 10 Euro beträgt. Wir wünschen gut platt. Der Dynamo-Geburtstag steht an und damit mittlerweile fast traditionell der Traditionsspieltag, bei dem immer ein anderer Schwerpunkt der Dynamo-Geschichte gewählt wird. Initiiert wurde der Traditionsspieltag von UD vor einigen Jahren, weil aufgefallen war, dass zwar alle Dynamo-Fans wussten, dass die Sportgemeinschaft einzigartig und legendär ist, aber nicht so recht mit Fakten, warum eigentlich. Dieses Jahr geht es um den ersten Aufstieg Dynamos nach den Niederungen des Fußballs in die zweite Liga 2004. Volkmar Köster, Thomas Neubert, Dexter Langen und Dynamo-Fan Florian Schnier werden anhand von Filmausschnitten an das Aufstiegsjahr 2004 sowie den Weg dahin erinnern. Die Veranstaltung mit dem Titel »Eine Reise in die Vergangenheit – 20 Jahre Aufstieg in die zweite Bundesliga« beginnt um 19.53 Uhr im Alten Schlachthof. Moderieren wird Jens Umbreit. Der Einlass erfolgt ab 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es über Dynamo. Kostenpunkt ist 8 Euro für die Mitglieder, 12 Euro für Fans ohne die Mitgliedschaft. Ende April, und zwar am 29., gibt es dann in der Torwirtschaft das erste Dynamo-Kneipenquiz. Schon jetzt könnt ihr euch als Gruppe mit maximal 4 Leuten oder als Einzelperson anmelden. Es hilft auf jeden Fall, seine Freunde mit dem nördischen Wissen einzuladen. Es geht um Wissen über Legenden, aber auch um Abseitiges. Am Ende gibt es Trophäen, Preise, Überraschungen und den Spaß, den alle draus machen. Lustige Teamnamen werden extra prämiert, also meldet euch an, und zwar über die Fangemeinschaft Dynamo. Wir packen den Link in die Shownotes.
Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Ronald Beetsch vom Fanprojekt Dresden zu den Vorfällen um seine Kollegen im Fanprojekt Karlsruhe. Dort gab es nach einem längeren dramatischen Verfahren nun Strafen für die Sozialarbeiter. Und lass uns doch bitte aufdröseln, was da passiert ist. Hallo.
Hallo, grüß dich. Ja, es gab im November 2022 eine Pyroshow in Karlsruhe von einer Ultragruppe, bei der einige Fans verletzt worden sind. Und im Anschluss an diese Vorkommnisse gab es ein Gespräch unter Vermittlung des Fanprojekts Karlsruhe zwischen Vertretern der Ultragruppe und geschädigten Personen. Im Anschluss wurden daraufhin durch die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Handys von Fans konfisziert, und darüber kam dann die Information, dass es so ein Gespräch gegeben hat, überhaupt erst ans Tageslicht. Aus den Ermittlungen ist dann, sind dann quasi Vorladungen resultiert für die Kolleginnen und Kollegen vom Fanprojekt Karlsruhe, die sie dann auch im Fanprojektnetzwerk kommuniziert haben. Also wir wussten das auch tatsächlich schon relativ frühzeitig, ist ja auch kein völlig neues Phänomen. Und es war aber auch relativ schnell klar, dass aufgrund der Vertraulichkeit auch der Arbeit und der Bedeutung, die soziale Arbeit halt auch einfach an der Stelle hat, die sich ja sehr auf eben Vertrauen und sowas halt auch stützen muss, um zu funktionieren, war auch relativ schnell klar, dass die Fachkräfte dort kein Interesse ist der falsche Begriff, aber dass sie keine Aussage tätigen werden, um eben auch ihre eigene Arbeitsgrundlage dort nicht zu zerstören und das Vertrauen auch aufrechtzuerhalten. Das führte dann so weit, dass durch die Staatsanwaltschaft sogar Beugehaft angedroht wurde, was dann letztlich nicht umgesetzt wurde. Also es sind keine Aussagen erfolgt. Gleichzeitig wurden aber Ordnungsgelder an die Kolleginnen und Kollegen ausgesprochen, die dann zu zahlen waren. Daraufhin hat aber die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen die drei Personen wegen sogenannter Strafvereitelung, also dass sie quasi verhindert hätten, dass die Straftaten, ich bin jetzt kein Jurist, ne, aber dass da Straftaten entsprechend verfolgt werden können. Und für dieses Verfahren, was dann jetzt quasi gegen die drei Personen aus dem Fanprojekt Karlsruhe eröffnet wurde, da wurden jetzt Strafbefehle ausgestellt in Höhe von 60 Euro zu 120 Tagessätzen. Und das würde auch sogar bedeuten, bei 120 Tagessätzen, dass die drei Personen auf jeden Fall auch vorbestraft werden. Das ist gerade in der sozialen Arbeit ist das ist sehr problematisch, weil so eine Vorstrafe auch in einem Führungszeugnis drinsteht. Wir müssen ja in der sozialen Arbeit sogar ein erweitertes Führungszeugnis auch mit vorlegen, aber das würde auch schon im normalen Führungszeugnis drinstehen, diese Strafe. Und das macht es halt unglaublich schwer, in der sozialen Arbeit überhaupt noch einen Beruf zu bekommen, weil in der Regel in fast allen Arbeitsfeldern ist es erforderlich, eben so ein Führungszeugnis vorzulegen. Und damit, wenn sie sozusagen diese Strafbefehle geschluckt hätten, wäre es halt für die Zukunft unglaublich schwer, irgendwo im Berufsfeld noch irgendwie mal Fuß zu fassen. Und aus diesem Grund gehen sie da jetzt auch juristisch gegen diese Strafbefehle vor.
Okay, und öffentlich gemacht wurden die Strafbefehle, also diese Strafen, die ausgesprochen wurden gegen die Sozialarbeiter aus Karlsruhe durch das Bündnis für ein Zeugnisverweigerungsrecht in der sozialen Arbeit, in dem du dich auch engagierst. Kannst du uns in einfachen Worten erklären, worum es da geht?
Genau, also das Bündnis für ein Zeugnisverweigerungsrecht, das resultiert eigentlich ein bisschen aus einer Initiative der Fanprojekte, die es schon seit ganz, ganz vielen Jahren gibt. Das hieß am Anfang noch AG-Zeugnisverweigerungsrecht, wo sich halt Leute aus der sozialen Arbeit in den Fanprojekten zusammengetan haben und überlegt haben, wie man das schaffen kann, in so einem Arbeitsfeld eigentlich auch rechtssicher zu handeln. Und diesen Vertrauensschutz und diese Schweigeverpflichtung, die wir in der sozialen Arbeit ja auch gesetzlich haben, eben auch sicherzustellen im Strafverfahren. Also das heißt, wenn wir vertrauenswürdig mit jungen Menschen zusammenarbeiten, dann ist es halt unerlässlich, dass wir die dann im Zweifel, wenn es mal zu Strafverfahren gegen diese jungen Menschen kommt, eben nicht aussagen müssen. Und das betrifft aber nicht nur die Fanprojekte, von denen das quasi ursprünglich ausging, sondern es war halt relativ schnell klar, wir müssen das auf viel breitere Beine stellen und müssen da viel, viel mehr Personen, Initiativen, Vereine, Organisationen mit reinholen. Und das ist dann mit der Gründung dieses bundesweiten Bündnisses hat das auch funktioniert. Das sind die Fanprojekte immer noch ein sehr wichtiger Teil davon. Allerdings sind wir eben nicht mehr der einzige Teil. Und das ist aus unserer Sicht der Schritt gewesen, der auch total notwendig war, um da auch irgendwann mal sozusagen Erfolg zu haben und das auch gesetzlich zu verankern, dieses Zeugnisverweigerungsrecht in der Strafprozessordnung. Und da sind mittlerweile verschiedene Initiativen dabei, unter anderem also so Gewerkschaften, die GEW ist dabei, Verdi ist dabei, AWO, also Arbeiterwohlfahrt, auch der Bundesverband, also wirklich auch ganz viele Initiativen. Bundesarbeitsgemeinschaft für Streetwork, mobile Jugendarbeit, eben wir als Fanprojekte. Also es ist wirklich ein ganz breites Spektrum, auch die Berufsbetreuer beispielsweise. Es ist wirklich ein Riesenfeld, das würde jetzt, glaube ich, auch zu weit führen, das alles so aufzulisten. Aber das ist ein ganz großes Bündnis, das ist mittlerweile auch das größte Bündnis in der sozialen Arbeit überhaupt. Und das hat eben ja, mit dem Ziel, dieses Zeugnisverweigerungsrecht in der sozialen Arbeit zu etablieren.
Damit wir das nachvollziehen können, es gibt auf der einen Seite eine Schweigepflicht, der ihr unterworfen seid als Sozialarbeiter, damit ihr quasi, also was euch verpflichtet, gesetzlich verpflichtet, dass ihr das, was ihr von Personen, die hierher kommen, also in dem Fall jugendliche Dynamo-Fans, nicht einfach weitererzählen könnt. Also an die Schweigepflicht seid ihr gebunden und gleichzeitig könnt ihr aber auch in bestimmten Fällen eine Aussage nicht verweigern, was ihr aber vielleicht im Umfeld vom Fußball schneller da ist, als man denkt, oder?
Genau, also das sind verschiedene Ebenen. Es gibt einerseits das ist der Paragraph 203 im Strafgesetzbuch, die sogenannte Schweigepflicht. Da geht es darum, dass eben, wie du es jetzt schon richtig gesagt hast, dass wenn wir Informationen bekommen oder Informationen bekommen, das klingt so, als würden das nur aus Gesprächen heraus resultieren, aber Informationen sind ja zum Beispiel auch Dinge wie Max Mustermann hat zum letzten Mittwochstreff das Fanprojekt besucht. Das ist halt auch schon eine Information, die auch mit unter die Schweigepflicht fällt, weil es im Endeffekt darum geht, persönliche Informationen, wer hat sich wann wo aufgehalten, das fällt da eben auch mit unter unsere Schweigeverpflichtung. Und das sind Informationen, die dürfen wir nicht rausgeben. Da sind wir gesetzlich dazu verpflichtet. Das ist auch strafbewehrt. Das heißt, wenn wir dagegen verstoßen würden, wenn wir Dinge verraten, die wir nicht verraten dürfen, weil die eben uns anvertraut worden sind, oder weil wir davon Kenntnis erlangt haben, dann können uns auch eine Strafe einfach drohen. Ne? Dann können wir uns jemanden anzeigen und wir würden dann halt eben eine entsprechende Strafe oder uns würde dann eine Strafe drohen. Das ist so das eine. Und das andere ist aber auch, dass generell die soziale Arbeit halt unter bestimmten Voraussetzungen auch arbeiten kann. Das ist in den sogenannten Sozialgesetzbüchern festgelegt. Das nennt sich Sozialdatenschutz. Das sind ja auch sehr sensible Informationen. Ja, das ist so ungefähr, kennt man ja vielleicht auch, wenn man irgendwie in eine Arztpraxis geht, die Informationen, die die Ärztin oder der Arzt irgendwie erhält, das sind ja auch sehr sensible Informationen, die dürfen die auch nie einfach rausgeben. Genauso ist es halt im Bereich der sozialen Arbeit auch. Das regelt der Sozialdatenschutz in den Sozialgesetzbüchern. Also da sind wir zusätzlich zu dieser eigentlichen Schweigepflicht gesondert nochmal auch aufgefordert oder verpflichtet, mit Informationen, die wir erlangen, halt auch sehr sensibel umzugehen und die nicht einfach herauszugeben. Und das sozusagen widerspricht sich so ein Stück weit mit diesem Anspruch, dass der Staat in allen Fällen, wo das notwendig ist, Strafverfolgung leisten möchte, also quasi Leute, die gegen das Gesetz verstoßen haben, entsprechend sanktionieren möchte, weil dort quasi dieser Schutz in der Strafprozessordnung, das ist das, was ich eingangs sagte, eben gar nicht da ist, zu sagen, okay, die Sozialarbeiter, die können wir jetzt an der Stelle nicht befragen, weil einerseits sollen wir diese Daten schützen und andererseits, wenn aber Polizei oder Polizei nicht, aber Staatsanwaltschaft vor allem oder eben Gerichte diese Informationen haben wollen, dann müssten wir gegebenenfalls diese Informationen rausgeben. Und das widerspricht sich halt, weil es ist einfach, ja, ich kann ja nicht einerseits zum Schweigen verpflichtet werden und auf der anderen Seite zur Aussage gezwungen werden. Also das kann man juristisch natürlich, kann man das begründen, aber lässt sich das aktuell begründen, aber auch nicht in jedem Fall. Und für uns ist es halt einfach sehr wichtig, diese Vertraulichkeit der Arbeit, diese Sensibilität, auch diese Information, die wir von ganz vielen jungen Menschen bekommen, halt einfach auch entsprechend vertrauensvoll zu behandeln, weil das ist einfach die Arbeitsgrundlage. Unsere Aufgabe ist es ja auch für die jungen Menschen halt auch vertrauenswürdige Ansprechpartner zu sein und Menschen für die zu sein, an die sie sich wenden können, wenn sie es vielleicht im Elternhaus oder vielleicht auch im Freundeskreis vielleicht gerade nicht tun können, dann einfach mal eine Person drüber gucken zu lassen, über ein bestimmtes Thema, über einen Konflikt, über Problemlagen oder so.
Die einen gewissen Abstand hat, aber eben gleichzeitig so einen Vertrauensvorschuss genießt.
Genau.
Weil ihr als Sozialarbeiter so etabliert seid.
Und der Punkt ist ja tatsächlich, dass es gerade in unserem Arbeitsfeld oder generell ist das bei mobiler Jugendarbeit oder im Streetwork oder in der offenen Arbeit so, dass wir ja auch ganz viel an der Lebenswelt von jungen Menschen teilnehmen. Also das ist nicht nur so ein Phänomen jetzt in der Fanprojektarbeit, sondern es trifft ja auf jeden Jugendtreff zu, auf alle Streetworker, die irgendwie in der Stadt oder sowas unterwegs sind. Das ist ja immer auch ein Stück weit Teilnahme an der Lebenswelt von jungen Menschen. Was interessiert die? Was sind deren Hobbys? Was beschäftigt die? Was sind deren Themen? Und gerade wenn man im Fußball ist, ist es natürlich sehr drängend, weil durch diesen öffentlichen Fokus, den es auf dem Fußball gibt, da guckt natürlich eine Polizei sehr genau drauf. Es gibt viele Presseartikel und so. Das ist ja was sehr Öffentliches, was im Fußball stattfindet, was manchmal auch sehr skandalisiert wird. Und da ist natürlich auch so, glaube ich, der Druck da, an Informationen zu gelangen. Und das sind Einrichtungen, wie die Fanprojekte, sicherlich auch für die ein oder andere Ermittlungsbehörde relativ interessant, weil die natürlich in der Regel auch einen engen Zugang haben. Und das erfordert wiederum eben auch von uns als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, da eben auch entsprechend sensibel damit umzugehen und auch professionell zu handeln.
Das Fanprojekt Dresden war vor einigen Jahren ja schon mal, wie jetzt die Mitarbeiter in Karlsruhe, von so einem Ermittlungsverfahren betroffen. Was ist damals passiert?
Genau, also ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, das war 2016, das Auswärtsspiel in Magdeburg. Da ist es auf der Rückreise im Zug zu ziemlich vielen Sachbeschädigungen gekommen, wo dann die Polizei auch ermittelt hat. Und da sind dann auch zwei Kolleginnen von uns vorgeladen worden, die Janine und der Christian damals. Und das sind wir tatsächlich auch, haben versucht, durch alle Instanzen zu gehen, um dort eine Aussage zu verhindern, haben uns da, waren da auch gut juristisch, sind da gut juristisch auch begleitet worden und haben dann sogar versucht, das letztlich auch vom Bundesverfassungsgericht klären zu lassen. Und dort hatten wir schon diese Situation, was jetzt in Karlsruhe ist, das hatten wir schon vor einigen Jahren, dort sind nämlich auch Ordnungsgelder angedroht worden.
Aber im Prinzip ging es darum, ein Zeugnisverweigerungsrecht durchzusetzen für diesen speziellen Fall.
Genau, grundsätzlich ging es darum. Und dass es leider vom Bundesverfassungsgericht damals nicht zur Entscheidung angenommen wurde. Ich hatte jetzt auch letztes Jahr noch mal kurz mit der Anwältin gesprochen, die uns damals begleitet hat. Haben dann auch so im Nachgang jetzt festgestellt, wahrscheinlich hätte man es taktisch noch mal anders angehen müssen. Hätte man mit dem Wissen von heute vielleicht auch noch mal anders gemacht. Also heute würde man es wahrscheinlich anders gemacht. Aber damals war es halt so, das Bundesverfassungsgericht hat es nicht zur Entscheidung angenommen. Und dass wir da leider jetzt nicht erfolgreich waren. Gleichzeitig wussten wir auch von vornherein, dass auch wenn wir, selbst für den Fall, dass wir aussagen müssten, dass wir niemanden belasten können, weil dort, wo Christian und Janine sich im Zug aufgehalten waren, da gab es halt überhaupt nichts, was irgendwie relevant war, was für die Polizei oder die Staatsanwaltschaft von Bedeutung gewesen wäre.
Was bedeutet das konkret für eure Arbeit, wenn ihr euch nicht auf so ein Zeugnisverweigerungsrecht berufen könnt? Also mental oder vielleicht auch im Hinblick auf eure Angebote? Oder ist das was, was man versucht auszublenden, weil die Arbeit ja trotzdem als soziale Arbeit stattfinden muss?
Also ausblenden darfst du es auf gar keinen Fall. Das ist auch das, was ich meine. Wir müssen uns ja auch professionell dazu irgendwie verhalten. Und wir sind alle wirklich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit Herz und Seele und also leben das halt auch total, diesen Beruf. Und das auszublenden und irgendwie so zu tun, als wäre das nicht da, das wäre der völlig falsche Ansatz, sondern wir müssen halt gucken, in was für Situationen kann man halt geraten, die potenziell kritisch sind. Man muss sehen, ob man sich dann entfernt aus bestimmten Situationen. Also seit 2016 haben wir ja beispielsweise keine Züge mehr begleitet. Wir hatten einmal eine Ausnahme, wo wir mal einen Zug mit begleitet hatten, wo aber direkt am Tag danach schon wieder ein Anruf von der Bundespolizei gekommen ist, wo uns angedroht wurde, naja, hier, ihr habt ja vielleicht irgendwie was mitbekommen hier, irgendwelche Sachbeschädigung, dies, das. Da wird es wieder eine Vorladung geben, wo wir dann auch sehr schnell reagiert haben, auch als Verein Fanprojekt Dresden e.V. und ja, sehr offensiv auch mit der Polizei kommuniziert haben und es dann glücklicherweise nicht zu diesen Vorladungen gekommen ist. Aber das ist ein Phänomen, das taucht immer mal wieder auf. Und wir müssen da halt einfach, wir haben uns da auch gut aufgestellt, glaube ich, als Fanprojekt, haben dann klare Ablaufpläne, also was passiert, wenn hier eine Vorladung kommt, wie reagieren wir darauf, was sind die Schritte, wenn eine Staatsanwaltschaft vorlegt, was ist, wenn was vom Gericht kommt, welche juristischen Wege gehen wir halt auch, also wir haben da auch einen klaren Ablaufplan, weil wir da einfach auch gebrannte Kinder sind aus den vergangenen Jahren. Man darf auch nicht vergessen, wir hatten 2017 ja hier in unseren Räumlichkeiten auch Hausdurchsuchungen von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Die sind da immer sehr erpicht offensichtlich auf Fanprojekte. Und das ist halt was, da müssen wir uns ja auch einfach professionell aufstellen, um eben nicht diesen permanenten Ermittlungsdruck, den die Ermittlungsbehörden für sich natürlich auch haben, das ist auch deren Job, das ist auch völlig klar, aber das können wir uns nicht so überstülpen lassen, sondern wir müssen halt unsere Arbeit professionell machen. Und das heißt eben im Zweifel auch lieber mal einen Schritt zurücktreten, um auch dieses Vertrauensverhältnis zu den Jugendlichen, zur Fanszene eben nicht zu gefährden. Ich glaube, das weiß die Fanszene auch ganz genau, dass wir, wenn wir bei in bestimmten Situationen wie einer Zugfahrt oder sowas jetzt nicht dabei sind, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie, dass wir jetzt keine Lust haben auf Zugfahren. Wir haben alle total Lust darauf, weil es total coole Momente auch sind. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir auch unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die es ja sind, also dass wir das Vertrauensverhältnis zu denen nicht gefährden. Und deswegen ist es auf der anderen Seite halt eben wichtig, nur sozusagen live in der Arbeit eben immer wieder zu schauen, wie reagiert man in bestimmten Situationen, wo nimmt man sich raus. Man macht das transparent natürlich, dass wir das Zeugnisverweigerungsrecht nie haben und so. Sondern auf der anderen Seite ist es halt genauso wichtig, auch zu schauen, wie findet man da eine Lösung. Und wir haben das ja in Sachsen mit der aktuellen Landesregierung ja sogar geschafft, über die gute Arbeit, die wir in den Fanprojekten hier machen, dass sogar dieses Zeugnisverweigerungsrecht für die soziale Arbeit sogar im Koalitionsvertrag drinsteht. Das ist ein totales Novum gewesen, das gab es bislang noch nie. Das ist halt einfach etwas, das muss man politisch lösen, diese Gesetzesänderung, weil so wie es jetzt aktuell ist, einerseits zum Schweigen verpflichtet zu sein und andererseits im Zweifel auch zur Aussage gezwungen, das lässt sich so nie auflösen, das lässt sich einfach nur politisch klären.
Okay, diese politische Klärung, über die du gerade gesprochen hast, da ging es jetzt um den Koalitionsvertrag in Sachsen von der aktuellen Regierung. Aber jetzt mit dem Ergebnis, die Wahlen sind ja dieses Jahr, es ist nicht umgesetzt worden, wie eben nicht alles aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt wird.
Genau, also man muss dazu sagen, dass das, was im Koalitionsvertrag stand, also sag mal für die Also für die Praxis hätte das wahrscheinlich sowieso nicht so viel Relevanz gehabt, weil dort war das Ansinnen im Koalitionsvertrag, dass man eine Bundesratsinitiative starten möchte, also dass man das quasi über die Länder etablieren möchte, dieses Zeugnisverweigerungsrecht. Aber wieso die Machtverhältnisse in den einzelnen Ländern sind, war eigentlich schon klar, das lässt sich politisch so in der Form nicht durchsetzen. Aber der entscheidende Punkt ist, da muss man das, glaube ich, auch ein Stück weit politisch denken, der entscheidende Punkt war, dass es überhaupt erstmal in so einem Koalitionsvertrag drinsteht. Das ist ein kleiner Schritt, aber das ist ein total wichtiger Schritt, weil es ist erstmal irgendwo verankert, es steht schon mal da, es ist ein Thema. Und mittlerweile ja sogar so weit, dass es halt auch im Bundestag, auch in den Fachausschüssen oder so, dass Politikerinnen und Politiker, mit denen wir da zu tun haben, einfach auch wissen, dass das ein total drängendes Thema ist. Und der Fall in Karlsruhe, wo es ja jetzt so weit geht, dass die Leute Ordnungsgelder zahlen mussten, dass Beugehaft angedroht wurde, dass die jetzt selber ein Strafverfahren deswegen an der Backe haben, das zeigt ja auch, wie dringend notwendig das ist. Und das hat blöd dieser Fall halt auch einfach ist in Karlsruhe, aber der ist natürlich halt auch nochmal ein ganz wichtiger Impuls, um das auch nochmal auf eine ganz andere Ebene zu setzen, dieses Thema. Und es ist in bundesweiten Medien, auch in großen Medien, ist das immer wieder Thema gewesen, diese Vorkommnisse. Also das ist so ein bisschen aus so einer Nische rausgekommen und zeigt eigentlich, dass das grundsätzlich für die soziale Arbeit ein Riesenproblem ist.
Wenn man sich da so verschiedene politische Gruppierungen anschaut, wer unterstützt die Initiative des Zeugnisverweigerungsrechts?
Also man kann es gar nicht unbedingt so an Parteien festmachen. Also es gibt so in unterschiedlichen Parteien Befürworter und Gegner. Das kommt immer, glaube ich, ein bisschen auf das grundsätzliche Verständnis auch an, was man hat. Also der Staat möchte natürlich Strafverfolgung auch gewährleisten. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch notwendig in einem Staat. Aber die Frage ist ja auch ein Stück weit, zu welchem Preis. Gleichzeitig will der Staat ja auch ein Sozialstaat sein, möchte halt Jugendlichen irgendwie Anlaufmöglichkeiten irgendwie bieten, möchte ein soziales Netz aufbauen, was halt die Menschen halt auch auffängt. Und an der Stelle kommt es halt so ein bisschen zu so einer Diskrepanz. Da passt das nicht so richtig zusammen. Und da ist es halt wichtig, die Leute auch zu überzeugen, die halt auch der Ansicht sind, dass auch Strafverfolgung, auch wenn man da vielleicht jetzt nicht die einzelnen Sozialarbeiter irgendwie befragen kann zu einem bestimmten Fall, dass die trotzdem gewährleistet werden kann, auch wenn die Sozialarbeiter nicht befragt werden, aber gleichzeitig halt auch die soziale Arbeit an sich auch zu schützen. Als das Thema noch gar nicht so groß war in Deutschland, habe ich auch meine Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben gehabt. Und habe da mit vielen Fachkräften in der sozialen Arbeit aus ganz Deutschland gesprochen. Es ist gar nicht alles in der Arbeit aufgetaucht, aber es waren so viele Hintergrundgespräche. Und da gab es halt Situationen, die kann man sich eigentlich so gar nicht ausmalen. Also wo ein Sozialarbeiter mit Jugendlichen auf so einem Skateplatz, Spielplatz irgendwie zu tun hatte und wo regelmäßig die Polizei vorbeigefahren ist. Und wenn die Jugendlichen dann angefangen haben, sich irgendwelche Joints oder sowas zu drehen, ist der Sozialarbeiter dann immer weggegangen. Und hat so getan, als hätte er es nie gesehen, aus Angst, dass wenn die Polizei das irgendwie wahrnimmt in dem Moment, dass er dann potenziell als Zeuge befragt werden kann. Deswegen hat er eigentlich diesen Drogenkonsum, der vor seinen Augen mehr oder weniger stattgefunden hat, den konnte er mit den Jugendlichen nicht thematisieren, was total notwendig gewesen wäre als Sozialarbeiter, weil das ist ja eigentlich ein gefundenes Fressen, ja, für gute soziale Arbeit, das zumindest einfach mal zu thematisieren. Und das war dann halt nicht möglich. Also das schränkt halt auch an ganz vielen Stellen in der eigenen Arbeit ein. Und das ist halt was, das funktioniert nicht. Der Staat selber sagt ja auch für sich sozusagen, dass bestimmte Bereiche innerhalb des Staates ja auch funktionieren müssen, jetzt mal unabhängig von dieser Strafverfolgung. Es gibt nämlich noch einen anderen Paragraphen in der Strafprozessordnung, das spielt jetzt keine Rolle, das ist der sogenannte Genehmigungsvorbehalt, Paragraph 54. Der sagt nämlich aus, dass wenn eine bestimmte, also vereinfacht gesagt, dass wenn ein bestimmter Arbeitsbereich jetzt sehr betroffen wäre von einer Zeugenaussage in einem Strafverfahren und dann die Arbeitsweise dort nicht mehr funktionieren würde, dann kann keine Aussagegenehmigung an diese Fachkräfte erteilt werden. Also man könnte sich das so vorstellen, wäre das Fanprojekt Dresden jetzt nicht das Fanprojekt Dresden e.V., sondern wären wir ein Teil des Jugendamtes beispielsweise, dann müsste quasi immer der Dienstherr, der Arbeitgeber, müsste dann entscheiden, dürften die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fanprojekts in dem Fall aussagen oder nicht. Die dürften nämlich dann nicht aussagen, wenn die Arbeit mit den Jugendlichen strukturell einfach gefährdet wäre. Also wenn man dann sagt, die Sozialarbeiter haben jetzt hier gegen Max Mustermann ausgesagt, deswegen gehen wir alle nicht mehr ins Fanprojekt, das würde dann wiederum bedeuten, dann wäre die Arbeit eingeschränkt und dann dürfte man keine Aussagegenehmigung erteilen. Dadurch, dass wir ein sogenannter freier Träger sind, also keine öffentliche Einrichtung in dem Sinne, nur öffentlich gefördert, müsste das trotzdem auch gleichzeitig auch für uns gelten. Also das ist so ein bisschen die Krux. Ich kann ja einem Jugendlichen nicht erklären, dass ich bin jetzt bei der Stadt angestellt und deswegen hast du dann ganz ein anderes Vertrauensverhältnis zu mir haben, als ich bin zwar von der Stadt bezahlt, also wir übernehmen ja trotzdem diese öffentlichen Aufgaben dann an der Stelle. Ja, hätten wir jetzt beispielsweise im Fanprojekt einen Pfarrer angestellt oder ein christlicher Trägerverein, dann würden wir auch unter diesen Paragraph 53, also unter das Zeugnisverweigerungsrecht, fallen, weil Geistliche unter anderem neben anderen Berufsgruppen wie so Steuerberater und so eben dieses Zeugnisverweigerungsrecht auch haben. Also die müssen auch keine Aussage tätigen.
Also wäre es eine interessante Idee, ausgehend von dem, welche Rolle Fußball mittlerweile spielt. Also sonntags sind alle in die Kirche gegangen und was ja auch eine Form von Spiritualität ist, die ja auch einen Ausdruck in verschiedenen Choreos gefunden hat. Heiligtum, Dynamo und Jesus mit seiner Maske und so. Also wäre es vielleicht eine Überlegung wert, Fußball in den Rang in der Religion zu erheben und auf der Grundlage dann tatsächlich ein Zeugnisverweigerungsrecht zu haben?
Ja, ich glaube, für viele ist Fußball tatsächlich sowas wie eine Religion, aber ich glaube, die rechtlichen Hürden, das Fußballfan da sein, als so ein religiöses Phänomen einzuordnen, sind wahrscheinlich noch höher oder als Kirche anerkennen zu lassen, als das Zeugnisverweigerungsrecht in die Strafprozessordnung zu bekommen. Aber grundsätzlich wäre das natürlich ein sehr philosophischer Ansatz, aber ja.
Wie sind die Fanprojekte untereinander verbandelt oder organisiert? Also gibt es da auch so eine Solidarität gegenüber den anderen Fanprojekten, Karlsruhe jetzt in dem Fall? Und wie sieht das da eure Zusammenarbeit aus?
Ja, natürlich. Also die Fanprojekte sind insgesamt sehr, sehr gut vernetzt miteinander, auch in einem bundesweiten Bündnis. Und dann sind wir ja noch in einzelne Verbünde aufgeteilt, also Ost, Süd, Nord und West. Und da gibt es natürlich immer auch einen fachlichen Austausch. Das ist auch ein ganz wichtiges Kernelement sozialer Arbeit, dass du dich einfach an vielen Stellen auch immer wieder neu reflektieren musst. Du musst immer auf veränderte Rahmenbedingungen irgendwie eingehen. Und da ist ein fachlicher Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen halt auch einfach total wichtig. Da geht es gar nicht ums Detail irgendwie, was ist da hier und da passiert oder so. Das ist gar nicht das Entscheidende, sondern generell diese professionelle Dimension sozialer Arbeit halt auch eben immer weiterzuentwickeln. Und das funktioniert ja nur mit Reflexion und mit einem fachlichen Austausch untereinander. Man lernt ja auch voneinander und das ist halt was total Wichtiges. Und die Kolleginnen und Kollegen in Karlsruhe sind da, glaube ich, auch sehr, sehr froh, dass sie dieses Netzwerk halt haben. Das ist im Fanprojekt Kosmos tatsächlich sehr stark auch ausgeprägt. Das ist jetzt vielleicht in anderen Bereichen der sozialen Arbeit gar nicht so intensiv. Und das ist denen natürlich halt auch eine total wichtige Stütze, auch auf einer persönlichen Ebene. Jetzt so dieses Fachliche ist ja das eine, aber auch auf so einer persönlichen Ebene zu merken, ich bin auch davon betroffen, jetzt läuft gegen mich ein Strafverfahren, weil ich meine Verschwiegenheitsverpflichtung irgendwie ernst nehme, weil ich diese Arbeit schützen will, weil ich professionell agieren möchte. Und gleichzeitig weißt du halt, du hast halt im Hintergrund ganz viele Leute bundesweit, die halt den Rücken stärken. Man hat es ja auch in den Fankurven selber teilweise auch gesehen, mit Solidaritätsspruchbändern und so, mit dem Fanprojekt Karlsruhe, mit den Forderungen nach dem Zeugnisverweigerungsrecht für die soziale Arbeit. Also das ist ein Thema, das ist zumindest im Fußball, ist das durchaus auch angekommen. Und das ist, glaube ich, auf so einer ganz persönlichen Ebene ist das auch total hilfreich, auch für die Leute, die da jetzt gerade in Karlsruhe betroffen sind.
Wir haben ja heute viel über Strafverfolgung gesprochen. Davor kommen ja aber tatsächlich die Fußballspiele und Einsätze der Polizei. Und das scheint in diesem Jahr ja stärker von Gewalt und Repression, von Polizeigewalt geprägt zu sein. Gibt es da für dich einen Zusammenhang mit der kommenden EM jetzt in einigen Monaten?
Ja, also ich glaube, den kann man nicht ganz ausblenden. Das ist ja meistens so vor solchen Turnieren. Und gleichzeitig denke ich, dass das auch ein bisschen zu kurz gedacht ist, weil diese Phänomene betreffen ja nicht nur im Fußball. Also es gibt ja generell seit ganz vielen Jahren noch so ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis. Das hat ja mit vielen auch so fast schon globalen Entwicklungen halt auch einfach zu tun. Dieser Wunsch nach Sicherheit, nach Kontrolle. Und das wirkt sich dann natürlich halt auch auf sowas wie eine Exekutive im Zweifel halt auch einfach aus. Und selbst wenn, wir hatten das ja bei der Podiumsdiskussion mit dem Innenminister und dem Polizeipräsidenten, war das ja auch schon Thema, da hatte ich ja mal ein paar Zahlen auch genannt, wo auch nochmal deutlich wurde, dass so diese, zum damaligen Zeitpunkt war das noch der Stand, die aktuellen Zahlen habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber dass diese Gewaltphänomene, die immer wieder beschrieben werden und so, so dargestellt werden, als wäre das ein riesiges Problem. Also Gewalt ist immer ein Problem, das ist gar keine Frage. Auch die, sozusagen ist das tatsächlich auch statistisch, quantitativ so problematisch, wie es halt tatsächlich halt auch wahrgenommen wird. Also so dieses Thema gefühlte Sicherheit und tatsächliche Sicherheit, das spielt da ja auch eine Rolle. Und man merkt das halt einfach, dass so diese gesellschaftliche Lust, auch einfach jemanden nochmal besonders hart zu bestrafen, wenn da was passiert, das steigert sich seit ganz vielen Jahren und das ist auch schon weit vor der Vorbereitung vor großen Fußballturnieren oder so, das kann man schon relativ lange beobachten aus meiner Sicht, dass es auch der Wunsch nach mehr Repression in breiten gesellschaftlichen Schichten auch stärker wird. Das ist nicht überall so, aber es gibt schon ein stärkeres Bedürfnis danach und daran orientiert sich halt auch staatliches Handeln und Polizei ist ja dann an der Stelle auch Vertretung des Staates.
Ganz zum Abschluss, das klingt, als ob das alles sehr lang dauernde Vorgänge und Kämpfe und Prozesse sind. Was denkst du optimistisch, wann es ein Zeugnisverweigerungsrecht im Gesetz verankert werden kann? Also von welchen Zeiträumen geht man da aus?
Also als das erste Gutachten zu dem Thema rauskam, von Titus Simon und Peter Schruth damals, als das noch vor allem so in den Händen der Fanprojekte lag, so dieses Thema zu bearbeiten. Titus Simon, ich weiß gar nicht, wie alt er genau ist, ich denke mal noch nie, dass er 70 sein wird, aber hat damals schon gesagt, er wird das zu seinen Lebzeiten wahrscheinlich nicht mehr erleben. Zwischendurch hatten wir dann doch noch mal mehr Hoffnung, dass es doch ein bisschen schneller gehen könnte, weil gerade so ein Thema wie Bürgerrechte, Freiheitsrechte, Themen auch sind, die in der aktuellen Bundesregierung ja vielleicht auch höher angehangen werden als bei vorherigen Regierungen. Da hat man durchaus auch Hoffnung, dass es jetzt irgendwie was werden könnte. Allerdings muss man sich da, glaube ich, auch, darf man sich da jetzt auch keine Illusion machen. Also ich denke mal, in spätestens 3-4 Monaten startet der Bundestagswahlkampf dann noch entsprechend stark. Und ich glaube, dann wird es halt schwer, da irgendwie eine gesetzliche Änderung irgendwie noch hinzubekommen. Man weiß nicht, wie zukünftige Regierungen irgendwie aussehen, wie die das handhaben werden. Die Hoffnung ist natürlich, dass es noch in dieser Legislaturperiode da irgendwie was geben kann. Ob es realistisch ist, muss man halt sehen. Die letzten Antworten, die es da bei kleinen Anfragen im Bundestag gegeben hat, waren da jetzt nicht so vielversprechend. Und gleichzeitig wissen wir aber auch darum, auch aus dem Bündnis heraus, mit den Kontakten, die wir auch in die Bundespolitik haben, dass es da durchaus auch starke Stimmen gibt, auch innerhalb der Regierungskoalition, die das Anliegen der sozialen Arbeiter total nachvollziehen können und da auch einen Handlungsbedarf sehen. Also von daher, das ist noch so ein bisschen, mal gucken, Tanz auf der Rasierklinge.
Okay, dann danke für deine Erläuterung und einen langen Atem für den Kampf ums Zeugnisverweigerungsrecht.
Den haben wir auf jeden Fall. Vielen Dank, sehr gerne.
Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. Zweiunddreißigster Spieltag, 7. April, Sonntag, 13.30 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den 1. FC Saarbrücken. Zum Glück ist das Spiel gegen Saarbrücken nicht im Saarland. Auch wenn es bei uns regnen sollte, wird es nicht zu einer Absage führen. Erwartet werden aber sommerliche Temperaturen. Absolut unklar für Anfang April. Wir hoffen, dass es preiswertes Wasser im Angebot gibt. Im Hinspiel gab es nach zu viel Regen, um das erste Spiel im zweiten Anlauf ein 1:0 für die Saarländer, die in der Liga nichts mehr holen können und sich vollkommen auf den DFB-Pokal konzentrierten. Leider sind sie jetzt trotzdem rausgeflogen und haben damit nicht die letzten 5 Tage gefeiert. Auswärts sind die Saarländer in diesem Jahr nur einmal geschlagen worden und haben auf fremden Plätzen wie Dynamo 22 Punkte geholt. Der letzte Sieg gegen Saarbrücken ist länger her. 2010 am 5. Spieltag, das Rudolf-Harbig-Stadion hieß noch Glücksgas-Stadion und die Partie endete nach Toren von Robert Koch, Tim Kiste und Max Sand mit 3:0. Am Ende der Saison stückt Dynamo auf, dann bitte noch einmal, wenn es geht, ohne Relegation. Aber das nur, falls wir hierbei Wünsch dir was sind. Ansonsten wird diesmal eine Erweiterung der Kapazität für die Dynamo-Fans dadurch erreicht, dass man im oberen Bereich des Gästestehblocks Sitzplätze installiert. Drumherum findet der Inklusionsspieltag statt. Wir hoffen, dass endlich der Druckknoten unserer Mannschaft platzt. Weil wir bescheiden sind, würde uns auch eins lang, solange das eins mehr ist als der Gast schafft. Ja. 33. Spieltag, 14. April, Sonntag, 19.30 Uhr, Freiburger Bubis gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das letzte Sonntagsspiel der Saison führt nach Fast Frankreich zum fast sicheren Absteiger und somit zum Tabellenletzten in den Breisgau. Die Ansetzung ist ein richtig schönes Mittelfingerziehen in Richtung der Fans. Ganz so, als wollte die Spieltagsansetzungskommission sagen, wir setzen ja keine Montagsspiele mehr an, aber für eine 700 Kilometer entfernte Partie Sonntagabend ist das ja dann fair. Slow clap, danke für nichts. Obendrauf kommt, dass die Erfahrungen von Dynamo-Fans aufgrund aggressiver Polizei vor Ort nicht die besten sind. Da will man eigentlich wirklich nur schnell hin und wieder weg, wenn es um Fußballspiele geht. Trotz des Tabellenstandes ist die Truppe eine Wundertüte. Von den letzten 6 Spielen haben sie 4 gewonnen, 1 verloren und einmal unentschieden gespielt. An sich ist es für Dynamo ein Pflichtsieg, aber auch im Hinspiel stellten sich die Freiburger nicht ganz blöde an. Und so lassen wir Prognosen sein und hoffen einfach auf 3 Punkte. Dynamo Allee. Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ihr findet alle Sendungen über Dynamo mit den wichtigsten Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens und auf welle1953.net. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.